True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 79. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mit dabei, im Schweiße seines Angesichts, ist auch Hubertus.
Hallo.
36 Grad und es wird noch heißer. So heißt es in einem Liedtext, das trifft auf Wien leider gerade zu. Deswegen hoffen wir erst einmal, ihr könnt die zweite Hitzewelle dieses Jahres möglichst gut verbringen.
Ja, wer hätte gedacht, dass 2026 noch heißer wird als 2025? Ich glaube, wir alle, aber man hofft ja doch immer das Beste. Die Kühltipps, die man so liest, die haben wir auch alle durchprobiert. Und in dem Bezug bleibt uns eigentlich nur, dass wir sagen, Augen zu und durch, lass die Köpfe glühen. Wir müssen eh unsere monatliche Folge aufnehmen. Schon die 79. Wir nähern uns sehr, sehr steil den 80.
Wirklich steil. Das wird dann nämlich die nächste. Und ich habe Hubertus natürlich jetzt für die Aufnahme ein Ventilatorverbot gegeben, einfach nur mal, um zu betonen, welche Opfer er für euch und vor allem heute für euch bringt.
Ja, sehr große. Zuletzt waren wir viel in Österreichs Westen unterwegs. Jetzt wandern wir zurück in die Hauptstadt, weg aus Vorarlberg. Unser großer unfreiwilliger Vorarlberg-Schwerpunkt ist beendet.
Der große blinde Fleck, den wir jetzt zur Genüge aufgedeckt haben.
Mhm. Ja, lustig, dass das wirklich einfach so passiert ist, dass wir einfach verschiedene Recherchen parallel hatten, die dann alle in Vorarlberg mündeten. Aber vielmehr ein Hausmeister haben wir auch gar nicht. Nur der obligatorische Hinweis vorab, dass wir die Namen der Tatbeteiligten geändert haben, bis auf diejenigen Personen, die Personen des öffentlichen Interesses sind und insofern eh in den Medien und auch sonst zu finden waren. Alle anderen Namen haben wir geändert.
Wenn von Entführungen die Rede ist, dann denken viele zuerst an vermisste Kinder. Aber es kann auch Erwachsene treffen. Prominente Beispiele bleiben dabei schnell im Kopf, andere hingegen geraten parallel eher in Vergessenheit. Einen solchen Fall nehmen wir uns heute vor. Mitte der 70er Jahre wurde in Wien eine Unternehmergattin entführt. Es ging um viel Geld, die Medien überschlugen sich. Und dennoch bleibt der Fall inmitten vieler anderer Geschehnisse rückblickend eher unter dem Radar. Wir wollen die Situation einordnen und dabei gleich mehrere historische Begleiterscheinungen erläutern. Denn für die Schilderung befinden wir uns in der Zeit eines wahren Entführungsbooms. Los geht es mit die Entführung der Lieselotte Böhm. Am Abend des 12. Dezember 1977 kehrte die 42-jährige Lieselotte Böhm gemeinsam mit ihrer Mutter Maria aus der Wiener Innenstadt nach Hause zurück. Sie lebte im 19. Bezirk, einem Gebiet, das in Wien eher als Nobel bekannt ist. Schon während der Fahrt bemerkte ihre Mutter etwas.
Da fährt so ein komisches Auto hinter uns her.
Aber mehr als die hellen Scheinwerfer konnte sie vom Beifahrersitz aus nicht erkennen. Vor der Villa in Wien-Döbling hielt Lieselotte ihren roten Peugeot 104 an. Sie hatte die Fernbedienung des Garagentors nicht dabei und musste per Hand aufmachen. Das Auto, das ihnen so nah aufgefahren war, hielt direkt neben ihnen an der Straße. Ein maskierter Mann sprang aus dem Wagen, richtete seine Waffe auf Lieselottes Mutter und sagte, sie solle sich nicht rühren. Sie hätten es nur auf die Tochter abgesehen.
Sie wollte ich nicht,
sagte er in gepflegtem Wienerisch.
Die Frau wollte ich.
Dabei zeigte er auf Lieselotte. Gleichzeitig stieg ein weiterer maskierter Mann aus, ging zum Heck des Peugeots, dann wieder zurück zu seinem Auto. Es waren also mindestens zwei Täter. Geschockt blieb Maria, wo sie war, während die Männer Lieselotte zwangen, in das Täterauto einzusteigen und mit ihr verschwanden. So unvermittelt, wie sie gekommen waren, in Richtung des nahegelegenen Krapfenwaldels.
1977 war das Jahr der Entführungen. In der Bundesrepublik Deutschland eskalierte der sogenannte Deutsche Herbst. Linksextremistische Gruppen aus dem Spektrum der Terrororganisation RAF bestimmten die Schlagzeilen mit ihren Gewalttaten. RAF steht für Rote Armee-Fraktion. Die Terrorgruppe beging zwischen 1970 und 1998 zahlreiche Überfälle, Anschläge, Morde und weitere Verbrechen. Ihr Ziel war es, den Kapitalismus zu stürzen und eine kommunistische Gesellschaft zu errichten. Ein Höhepunkt erreichte diese Phase linksextremistischer Verbrechen mit der Entführung des Lufthansa-Flugzeugs Landshut und dessen spektakulärer Befreiung durch deutsche Einsatzkommandos in Mogadischu am 13. Oktober 1977. Im gleichen Jahr endeten die Entführungen von Hans-Martin Schleyer, dem Präsidenten des Deutschen Arbeitgeberverbands, und Jürgen Ponto, dem Vorstandssprecher der Dresdner Bank, mit deren Ermordung. Im November dann schwappte die Gewalt nach Österreich. Unternehmer Walter Michael Palmer wurde entführt. Der Industrielle war aufgrund seines Vermögens ins Visier der ebenfalls linksextremistischen Bewegung 2. Juni geraten. Die Gruppe wollte Lösegeld erpressen und damit den Widerstand der Terrororganisation und ihr Leben in der Illegalität finanzieren. Rund 100 Stunden hielten die Entführer Walter Palmers gefangen, bevor er freikam. Sie erbeuteten 30 Millionen Schilling Lösegeld. Umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der österreichischen Nationalbank wären das heute über 8 Millionen Euro. Wiederum in Deutschland wurde im Dezember 1977 der 26-jährige Richard Oetker entführt, der Sohn aus der bekannten Dr. Oetker-Familie. Er kam gegen ein Lösegeld von 21 Millionen D-Mark frei, heute über 29 Millionen Euro. Besonders betroffen war Italien, wo allein in diesem Jahr 40 Millionäre verschleppt wurden, wie die Arbeiterzeitung damals vorrechnete. Einige Zeitungen berichteten nach all diesen Geschehnissen auch von der Angst der Reichen und schrieben von einem Boom bei der Nachfrage an Leibwächtern. Im Schatten dieser Ereignisse kam es im Dezember 1977 zu der Entführung von Lieselotte Böhm.
Als Lieselotte entführt wurde, war ihr Mann Leopold Böhm gerade auf einer Geschäftsreise in Italien. Dort führte er eines der wohl folgenschwersten Telefonate seines Lebens. Der Anruf kam aus seiner Heimat Österreich. Am Apparat war der Wiener Polizeipräsident Karl Reidinger. Er müsse ihm leider mitteilen, dass seine Frau entführt worden war. Lieselottes Mutter, damals 68 Jahre alt, war körperlich wohlauf, aber natürlich tief bestürzt nach ihrem Erlebnis mit den Entführern. Die wiederum hatten noch nichts von sich hören lassen, und das änderte sich auch erst einmal nicht.
Wahrscheinlich überlegen sie erst, was sie verlangen können,
hieß es von Seiten der Polizei. Leopold Böhm brach seine Geschäftsreise sofort ab und charterte noch in der Nacht auf Dienstag einen Flug von Mailand zurück nach Wien. Er war dabei fahrig und kaum ansprechbar. Das erzählte später ein Mitarbeiter, der ihn auf der Tour begleitet hatte. Lieselotte und Leopold waren zu diesem Zeitpunkt rund 16 Jahre verheiratet, kinderlos und sollen sich sehr zugetan gewesen sein. Leopold machte sich Sorgen, ob seine Frau ihre Tabletten dabei gehabt hatte, als sie entführt worden war. Sie war nämlich vor einiger Zeit operiert worden und musste regelmäßig Medizin einnehmen. Gegen 16.55 Uhr kam es zu Aufregung unter den Reportern, die vor dem Eingang der Villa Böhm auf Neuigkeiten warteten. Ein Telegramm war zum Haus gebracht worden. Nach einiger Zeit wurde allerdings Auskunft gegeben, dass es keinen Zusammenhang zur Entführung gab. Dennoch verließ Leopold Böhm das Gelände wenig später in seinem dunkelblauen Sportwagen. Erst gegen 19.10 Uhr kehrte er wieder zurück. Es war zu diesem Zeitpunkt unklar, ob und inwieweit er in Kontakt mit der Polizei stand. Er sagte den wartenden Reportern, dass er weder der Polizei noch der Presse Auskunft darüber geben würde, wenn sich die Entführer melden sollten. Es sei sicherer, alle Forderungen zu erfüllen, um die Gesundheit und das Leben seiner Frau nicht zu gefährden.
Um zu verstehen, wie Lieselotte Böhm in diese Lage gekommen war, müssen wir uns zunächst einmal ihren Ehemann ansehen, den schwerreichen Industriellen Leopold Böhm. Er stand für eine Unternehmergeneration, die nach dem Ende des Kriegs 1945 wirtschaftlich wieder aufgestiegen war. Geboren wurde er 1922 in Wien in eine jüdisch-bürgerliche Familie. Leopold musste aber 1938 vor der NS-Herrschaft fliehen. Da war er gerade 15 Jahre alt. Seinen Eltern gelang das nicht. Sie wurden ermordet. Eine Zeit lang kämpfte Leopold in der britischen Armee gegen die Nationalsozialisten. Danach arbeitete er zunächst bei einem Ölvertrieb im israelischen Haifa, ehe er 1952 nach Wien zurückkehrte. Er wollte herausfinden, was mit seiner Mutter und seinem Vater geschehen war. Wie wir wissen, konnte er aber nur ihre Ermordung feststellen. Er begann, als Dolmetscher für die Tageszeitung Kurier zu arbeiten. Je nach Quelle fand er 1953 oder 54 eine Anstellung in der Textil- und Kurzwarenhandlung seines Onkels Richard Schöps am Wiener Salzgries. Ein Jahr später übernahm er sie ganz. Innerhalb weniger Jahre machte er aus der kleinen Textilfirma ein großes Unternehmen mit über 100 Filialen in ganz Österreich. Später investierte Leopold Böhm verstärkt in Immobilien. Er kaufte beispielsweise gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern ein 45.000 Quadratmeter großes Areal in Wien-Erdberg für Büros, Wohnungen und Geschäfte. Insgesamt soll er später 30 bis 40 Immobilien besessen haben. Sein guter Geschäftssinn machte ihn zu einem der vermögendsten Menschen Österreichs. 1989 verkaufte Leopold Böhm die Textilkette für umgerechnet 160 Millionen Euro. Käufer war die britische Investmentbank J. Henry Schroders. Damals ahnte wohl noch niemand, dass ausländische Modeketten wie H&M oder Peek & Cloppenburg massiv nach Österreich expandieren würden. Er engagierte sich auch im Sport. Böhm war Präsident und Förderer des Fußballclubs Austria Wien. Seine Präsidentschaft ging von 1973 bis 1977. Anschließend blieb er dem Verein bis 1995 als Vizepräsident und Vorstandsmitglied verbunden. Privat gab es vor allem seine Frau Lieselotte. Die beiden hatten 1961 geheiratet. Auch wenn die Böhms als eher dezent galten und mit ihrem Reichtum nicht protzten, so war es doch allgemein bekannt, dass sie sehr vermögend waren. Nach der Entführung gab es nun vor allem eine naheliegende Frage. War das Ehepaar allein wegen seines Geldes ins Visier der Entführer geraten oder gab es da noch mehr?
Die Polizei hatte am Dienstag inzwischen nach Zeuginnen und Zeugen gesucht und einen Nachbarn befragt, der die Entführung von seinem Fenster im ersten Stock aus beobachtet hatte. Die Tat geschah in etwa 20 Meter Entfernung zu seiner Wohnung. Er beschrieb, dass die Entführer die 42-jährige Lieselotte nicht brutal ins Auto gezerrt, sondern sie mit der Waffe bedroht hatten, sodass sie selbst einstieg. So erzählte es auch ihre Mutter Maria. Die beiden Entführer konnten sie ebenfalls übereinstimmend beschreiben. Der eine war etwa 1,80 Meter groß, der andere etwas kleiner. Sie trugen beide die gleiche Jacke, einen weiten NATO-Militär-Anorak mit Tarnfleckmuster aus Segeltuch. Auch die Masken waren gleich. Zwei rote Sturmhauben mit Löchern für Augen und Mund. Das Entführungsauto beschrieb der Zeuge als hellen, vielleicht weißen 2-Liter-Wagen, ein Ford oder Opel älterer Bauart. Ab wann er den Peugeot von Lieselotte verfolgt hatte, konnte ihre Mutter nicht mit Gewissheit sagen. Sie und ihre Tochter waren im ersten Wiener Bezirk am Graben unterwegs gewesen. Dort hatten sie einen Geschäftsfreund getroffen und waren dann gegen Abend wieder nach Döbling gefahren, wo dann wenig später die Entführung geschah. Der Nachbar hatte gleich nach seiner Beobachtung die Polizei alarmiert. Lieselottes Mutter stand unter Schock und konnte zunächst kaum etwas sagen. Deshalb hatte sie während des Überfalls auch nicht geschrien oder sonst auf sich aufmerksam gemacht. Sie kam auch nicht ins Haus, denn in Lieselottes Handtasche, die sie wohl noch bei sich hatte, waren neben ein paar tausend Schilling auch die Hausschlüssel und dazu die Schlüssel für den Safe. Die Polizei begann, eine Großfahndung einzuleiten und die Villa der Böhms zu sichern. Falls jemand versuchen sollte, sich mit den erbeuteten Schlüsseln Zutritt und Zugang zu den Wertsachen zu verschaffen. Aber die Beamten kamen natürlich auch nicht ins Haus. Es gab zwar eine Haushaltshilfe, die hatte aber gerade frei. und so musste die Polizei die Tür aufbrechen, um Lieselottes Mutter überhaupt einmal ins Haus zu bekommen. Dort wartete sie dann gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn Leopold und anderen Angehörigen und Freunden der Böhms auf ein Lebenszeichen ihrer Tochter.
Auch bis Mittwochabend hatten sich die Entführer noch immer nicht gemeldet. Inzwischen hatten Reporter das frühere Entführungsopfer Walter Michael Palmers interviewt. Der drückte sein Mitgefühl mit Lieselotte Böhm aus und meinte:
Ich glaube, sie leidet entsetzlich. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Situation für eine Frau noch weitaus schlimmer ist. Die ganzen Toilettenfragen. Sie weiß, sie wird immer beobachtet, ist nie allein. Ich hoffe, dass Frau Böhm nicht an Klaustrophobie leidet. Das wäre schlimm. Ich war überzeugt, dass nach dem Wirbel, den meine Entführung in der internationalen Presse gemacht hat, ein paar Monate Ruhe sein wird. Die Entführer schätze ich als typische Nachahmetäter ein. Das sieht man schon an dem Satz, dich brauchen wir nicht.
Einer von Leopold Böhms Geschäftspartnern, der auch als Pressesprecher auftrat, sagte, man sei nicht bereit, weitere Auskünfte zu geben, aber wir hoffen auf den Brief von Frau Böhm und sind zuversichtlich. Es gab mehrere Theorien, weshalb man bisher noch nichts von ihr gehört hatte. Die Entführer wollten Leopold Böhm durch die lange Funkstille schon vor der ersten Kontaktaufnahme mürbe machen, oder es gab bereits Verhandlungen, die wurden aber sehr diskret geführt. Denn am Mittwochmittag war ein weiteres Telegramm zugestellt worden. Das hatte eine Cousine von Lieselotte angenommen und nur etwa 30 Minuten später erschien der Telegrammbote vom Dienstag erneut an der Villa der Böhms. Die nächste Möglichkeit war, dass die Täter schlicht unvorbereitet oder sich intern uneins waren. Eventuell war bei der Entführung auch etwas schiefgegangen und nun mussten sie sich erst neu organisieren, bevor sie Kontakt aufnahmen. Eine vierte Theorie sagte, es ging den Tätern überhaupt nicht ums Geld, vielmehr wollten sie ein Exempel statuieren. Denn nur ein Jahr zuvor war Leopold Böhm maßgeblich in die sogenannte Arena-Affäre verstrickt gewesen. Das hauptsächliche Indiz dafür war, dass Leopold noch vor seinem Flug nach Mailand und somit auch noch vor der Entführung seiner Frau in der Nacht auf Montag einen Drohanruf bekommen hatte.
Jetzt kommen Sie dran, jetzt wird es ernst,
hatte der anonyme Anrufer gesagt und aufgelegt.
Das war nicht der erste solcher Anrufe. Schon 1976, während der besagten Arena-Affäre, hatte Böhm immer wieder solche Nachrichten bekommen und auch während der Palmers-Entführung hatten Unbekannte bei ihm angerufen und ihm gedroht. Im Sommer 1976 wurde öffentlich, dass Leopold Böhm den ehemaligen Schlachthof in Wien-St. Marx abreißen lassen wollte. Daraufhin besetzten einige Demonstranten das Gelände und erzwangen so den Stopp der Bauarbeiten. Sie forderten, dass das historisch wertvolle Gebäude zu einem Jugend- und Kulturzentrum gemacht würde. Zuvor gehörte die baufällige Immobilie der Wirtschaftsservice Burgenland AG. Sie hatte an Leopold Böhm verkaufen wollen. Er plante auf dem Areal ein großes Einkaufszentrum. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollten das verhindern. Für sie wäre das geplante Vorgehen eine Verdrängung der alternativen Szene und Jugend vor Ort. Zuvor hatten auf dem Gelände öfters Kulturveranstaltungen stattgefunden. Die Besetzung erhielt mediale und öffentliche Unterstützung, darunter von Künstlern wie Leonard Cohen, Willi Resetaritz und Wolfgang Ambros. Auch die Presse berichtete kritisch über die unklaren Besitzverhältnisse und die angeblich zu enge Verflechtung von Politik und Großkapital. Trotz einer großen Unterschriftenaktion und der prominenten Zusprüche stimmte der Wiener Gemeinderat im September 1976 für den Abriss. Im Oktober 1976 wurde der Schlachthof gesprengt. Und Leopold Böhm war von da an in der linken alternativen Szene verschrien.
Nun spekulierte man zumindest in der Presse darüber, ob die Entführung von Lieselotte Böhm mit den Ereignissen im Sommer des letzten Jahres zusammenhängen könnte. Ebenfalls am Mittwoch fand eine Lagebesprechung mit dem Polizeipräsidenten, den leitenden Kriminalbeamten und Vertretern aus dem Innenministerium statt. Über den genauen Inhalt des Gesprächs wurde nichts bekannt. Es war allerdings klar, dass die Polizei in einer schwierigen Lage war. Leopold Böhm lehnte eine Zusammenarbeit öffentlich ab. Es bestand kein Kontakt zu den Entführern und so war die Polizei zum Zaungast der Ereignisse geworden. Die Ermittler blieben aber trotzdem nicht untätig. Über Informanten hörten sie sich in der Wiener Unterwelt um, insbesondere in den Kreisen, die Kontakt zur linksextremistischen Szene halten könnten. Denn es stand ja der Verdacht im Raum, dass das Motiv wie bei der Palmers-Entführung dort zu finden war. Aus Deutschland wurde den Behörden zusätzlich ein Hinweis zugetragen, dass die Terroristen aus diesem Spektrum an der Tat beteiligt gewesen sein könnten. Zwei Kriminalpolizisten verhörten einen 23-jährigen Philosophiestudenten, der verdächtigt wurde, den Palmers Entführern falsche Reisepässe verschafft zu haben. Er saß damals in Untersuchungshaft. Doch keine dieser Fährten führte zu verwertbaren Ergebnissen auf der Suche nach Lieselotte Böhm. Sie war inzwischen rund 48 Stunden verschwunden und mutmaßlich noch immer in der Gewalt ihrer Entführer.
Am Donnerstag kam Bewegung in die Sache. Das Gerücht ging um, dass am späten Mittwochabend doch noch ein Anruf die Villa der Böhms erreicht hatte. Ein Mann verlangte die Übergabe von 5 Millionen Schilling, heute rund 1,3 Millionen Euro. Den gesamten Donnerstag über war Leopold Böhm mit seinen Vertrauten damit beschäftigt, diese Summe in der geforderten Barmenge zu beschaffen. Doch als man das Geld am Nachmittag zusammen hatte, stellte sich heraus, dass es nur ein sehr schlechter Scherz gewesen war. Sichtbar verzweifelt und völlig übermüdet sprach Böhm mit einigen Reportern und klärte auf, dass der hektische Donnerstag umsonst gewesen war und es nun, annähernd 70 Stunden nach der Entführung, noch immer keine Meldung der Täter gab. Trotz des großen Drucks, dem Leopold Böhm ausgesetzt war, versuchte er, einen gefassten Eindruck zu machen. Zu den Reportern und Fotografen war er freundlich, obwohl sie Tag und Nacht vor seiner Villa auf Neuigkeiten warteten. Obwohl er kaum Informationen preisgab, brachte er ihnen sogar selbstbelegte Brote aus dem Haus und ließ warme Getränke verteilen. Und als einer der Fotografen wieder ein Foto von ihm machte, sagte er nur lakonisch:
Ihr müsst doch schon ein ganzes Album haben.
Dann kam der Brief, handgeschrieben. Ganz offenbar hatten die Entführer Lieselotte gezwungen, ihre Bedingungen zu notieren. Dem Brief lag ein Foto als Beweis dafür bei, dass sie lebte und wohlauf war. Darin stand: Es geht mir gut, ich werde medikamentös versorgt und bekomme zu essen. So wurde es zumindest an die Presse weitergegeben. Aus dem Haus der Böhms hörte man ansonsten nach wie vor nicht viel. Auch am Freitag nicht. Erst am späten Nachmittag änderte sich das. Die Reporter vor dem Haus beobachteten gegen 17 Uhr, wie Leopold Böhm in einem BMW davonfuhr. Gemeinsam mit ihm machten sich mehrere Freunde und Verwandte auf in die Wiener Innenstadt. Sie alle hatten mehr oder weniger auffällige Koffer dabei. Es schien ganz so, als würden sie speziellen Anweisungen folgen. Dabei gerieten dann vor einem Grand Hotel zwei Gruppen von Polizisten und Reportern aneinander, die die Verfolgung eines der Kofferträger aufgenommen hatten. Das war nicht ungefährlich. Die Täter stehen während einer Entführung natürlich auch unter hohem Druck. Und sind sie gewaltbereit und fühlen sich bedroht oder bekommen das Gefühl, man will sie hereinlegen, kann das schnell zu einer Eskalation führen. Der Kofferträger beim Hotel schaffte es, im allgemeinen Durcheinander zu verschwinden und auch die Spur der anderen verlor sich im Pendlerverkehr am Freitagabend. Es kursierten Meldungen, dass das Lösegeld übergeben worden war. Sicher wusste es niemand. Gegen 24 Uhr verließen dann annähernd alle Verwandten und Mitstreiter die Villa der Böhms. Die Vermutung lag nahe, dass Lieselotte Böhm freigelassen worden war. Eventuell hatte man sie in ein Krankenhaus gebracht. Doch eigentlich war es anders. Die tatsächliche Übergabe des Lösegelds fand dann in der Nacht auf Samstag gegen 1.45 Uhr statt, in der Nähe einer Auffahrt zur Westautobahn. Zunächst hieß es, 21 Millionen Schilling wäre der Betrag gewesen. Aufgeteilt in 1000 Schillingscheine, Dollarnoten, D-Mark und Schweizer Franken. Wie hoch der tatsächliche Betrag war, sollte sich noch herausstellen. Übergeben wurde das Geld von einem Vertrauten der Familie. Lieselottes Cousin Franz fungierte als Überbringer.
Am Samstag schob Lukas Maidorf gerade die Frühschicht als Tankwart an der Mobiltankstelle in der Heiligenstädter Straße. Es war gegen 4 Uhr morgens, als er jemanden bemerkte. »Ich bin gerade im Geschäft gestanden«, sagte er später. Da war eine Frau hereingekommen und habe mit sehr leiser Stimme gefragt, ob sie einmal telefonieren dürfte. Es war Liselotte Böhm, die nun nach mehr als 5 Tagen endlich wieder freigelassen worden war, sichtlich erschöpft. Aus der Tankstelle rief sie erst zu Hause an und gab Bescheid, dass sie sicher und den Umständen entsprechend wohlauf war.
»Wo ist der Poldi? Was ist denn passiert?«
fragte sie ins Telefon. So viel verstand Maidorf. Dann versuchte sie, ein Taxi zu bestellen. Allerdings war die Nummer der Taxizentrale mehrfach besetzt. Sie meinte dann, sie würde draußen Ausschau halten.
»Wenn ich kein Taxi finde, kann ich dann noch einmal kommen?«
fragte sie noch. Aber sie hatte Glück und konnte ein zufällig vorbeifahrendes Taxi anhalten, das sie nach Hause brachte. Lukas Maidorf erfuhr erst später von der Polizei, wer da bei ihm gewesen war. Die Polizei errichtete in der Umgebung Straßensperren, sobald sie die Info bekommen hatte, dass Liselotte Böhm wohlbehalten und frei war. Der Wiener Bürgermeister bat die Bevölkerung, Verständnis für die Straßensperren und Kontrollen zu haben. Die Straßensperren waren teils sehr eng gesetzt. In Döbling etwa wurden manche Autos bis zu 6 Mal angehalten. Allerdings blieb die Aktion ohne Erfolg. Die Entführer waren mit dem Lösegeld verschwunden. Später bestätigte Polizeipräsident Reidinger, dass die Ermittelnden sich an die Bitte von Leopold Böhm gehalten und weitestgehend aus den Verhandlungen und der Übergabe herausgehalten hatten. Inzwischen war Liselotte mit dem Taxi nach Hause gekommen.
»Mir ist es gut gegangen und jetzt entschuldigen Sie bitte«,
sagte sie zu den Reportern, ehe sie von einem Kriminalbeamten ins Haus begleitet wurde. Leopold Böhm erreichte die Villa einige Zeit nach ihr, um etwa 4.40 Uhr. Sie war es dann auch, die ihm die Tür öffnete. Auf der Schwelle umarmten sie einander. Einige Zeit später kam Leopold Böhm noch einmal, um den Journalisten ein paar Fragen zu beantworten.
»Ich bin froh, dass ich meine Frau wieder habe«,
sagte er.
»Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass Ihr Journalismus meine Frau fast das Leben gekostet hätte.«
Damit spielte er wohl auf das Aufeinanderprallen von Reportern und Polizisten vor dem Grand Hotel früher am Tag an.
»Meine Frau steht unter Schock und kann noch nicht viel erzählen. Sie weiß nur, dass sie immer von demselben jungen Mann betreut worden ist. Sie ist sehr gut behandelt worden, hat Medikamente bekommen und hat sogar mehrmals mit dem Entführer diskutiert.«
Als man ihn fragte, wie hoch das Lösegeld war, meinte er nur:
»Ich habe sehr viel bezahlt.«
Noch in der Nacht wurde Liselotte Böhm von Beamten des Sicherheitsbüros befragt. In diesem kurzen Gespräch und bei folgenden längeren Einvernahmen berichtete sie, was sie erlebt hatte. Nachdem die Entführer Liselotte am Montag gegen 18.15 Uhr in den Fluchtwagen gezwungen hatten, musste sie eine mit Leukoplast verklebte Brille aufsetzen und ein Kopftuch umbinden. So fuhren sie eine unbestimmte Zeit, allerdings nicht allzu lange. Sie meinte sich zu erinnern, dass es ein roter Jaguar war, in den sie einsteigen musste. Anders als ihre Mutter und der Nachbar es zu Protokoll gegeben hatten. Als das Auto anhielt, wurde Liselotte Böhm in eine kleine, fensterlose Kammer gebracht, etwa 3 Quadratmeter groß. Es war ein mit Schaumstoff offenbar vorab präparierter kleiner Raum, der so gut isoliert war, dass kaum Geräusche hinein- oder herausgelangten. Wie ihre Entführer aussahen, konnte Liselotte nicht genau sagen. Eine der beiden sprach mit Wiener Dialekt, bei dem zweiten war sie sich nicht ganz sicher. Nachdem Liselotte ihre Aussage gemacht und mehrere Stunden mit den Kriminalbeamten gesprochen hatte, reiste sie gemeinsam mit Leopold nach Israel. Dort erholten sich die beiden von ihren Strapazen. Zuvor hatte sich Leopold Böhm am Samstag noch öffentlich bei den Angestellten seiner Firma bedankt. Die hatten angeboten, ohne Bezahlung Überstunden zu machen und auf die nächsten Betriebsausflüge zu verzichten. Nach ihrer Freilassung hatte Liselotte im Namen der Belegschaft einen großen Blumenstrauß geschickt bekommen. Und während sich die Böhms von den einschneidenden Erlebnissen erholten, tappte die Polizei bei ihren Ermittlungen im Dunkeln. Tatsächlich waren die wenigen Indizien, die sie hatte, so vage, dass man noch nicht einmal eine Täterbeschreibung herausgeben konnte.
Anfang Jänner 1978 betraten zwei junge Männer eine Filiale der ersten österreichischen Sparkasse im Bezirk Wien-Landstraße. Sie wollten Geld auf ein Sparkonto einzahlen. 1,5 Millionen Schilling hatten sie bar in einem Reisekoffer dabei. Das machte die Bankangestellten stutzig. Sie meldeten die beiden der Polizei. Als sie ein zweites Mal in die Filiale kamen, wurden sie festgenommen und ins Wiener Sicherheitsbüro gebracht. Über eine notierte Festnetznummer in ihrem Auto kamen die Ermittler auf ihre Adressen. 15 Millionen Schilling wurden bei ihnen gefunden. In ihren Wohnungen fanden die Polizisten außerdem weiteres belastendes Material. Erst verweigerten sie jede Aussage, doch bald gestanden sie. Der eine war der 27-jährige Ferdinand Perler, der andere der 28-jährige Peter Fritsch. Die beiden kannten sich seit ihrer Schulzeit. Eine Frau wurde auch festgenommen. Wie sich herausstellen sollte, waren sie die Mitglieder der berüchtigten MP-Bande, die in den vergangenen 2 Jahren bereits mehrere Banküberfälle verübt hatte. Insgesamt konnten bei weiteren Erhebungen fast 30 Millionen Schilling und 26 Sparbücher sichergestellt werden. Sie waren auf Konten bei verschiedenen Bankfilialen in Wien verteilt. Die Polizeibeamten kamen über das Codewort, das die Täter bei ihrer Millionenzahlung genannt hatten, darauf. Über 25 Millionen davon stammten aus der Böhm-Entführung und weitere Millionen aus verschiedenen Banküberfällen. Nochmal als Richtwert, 30 Millionen Schilling entsprechen heute umgerechnet etwa 8 Millionen Euro. In einem der Bandenverstecke in Wien-Favoriten fanden die Ermittelnden 4 Maschinenpistolen, 8 Handfeuerwaffen, ein Kleingewehr, Schalldämpfer, Funkgeräte und mehrere tausend Schuss Munition. Von MP, wie Maschinenpistole, hatte die Bande ihren Namen. Und sie hatte in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie die Waffen auch einsetzen würde. Bei ihrem ersten Banküberfall am 5. Februar 1976 in Wien-Floridsdorf schoss einer der Täter auf den Geldboten und Briefträger Jan Lugner. Sie wollten eigentlich ein Postamt ausrauben, das war zu der Zeit aber schon geschlossen. Auch der Geldbote, den sie dort überfallen wollten, war nicht gekommen. Sie fanden nur Jan Lugner, der gerade einige Sendungen in Kästen einsortierte. Er trug eine Geldkassette mit 205.000 Schilling, als der Überfall begann. Die Bandenmitglieder bemerkten das und schlugen ihn zu Boden. Als er das Geld noch immer nicht loslassen wollte, schoss Fritsch 2-mal auf ihn. Die Täter flüchteten dann mit lediglich 800 Schilling Beute. Gerade einmal rund 228 Euro. Jan Lugner erlitt einen Leberdurchschuss und schwebte wochenlang in Lebensgefahr, ehe sicher war, dass er die schweren Verletzungen überleben würde.
Den Großteil der Überfälle begingen Peter Fritsch und Ferdinand Perler. Die dritte im Bunde, Carlotta Seiser, hatte die Rolle der Fluchtfahrerin. Sie war es auch, die während der Entführung von Lieselotte Böhm den Kontakt zu Leopold Böhm führte und Lieselotte in ihre Kammer begleitete. Allerdings beharrte die 30-Jährige in den Einvernahmen zunächst darauf, mit den Überfällen und der Entführung nichts zu tun gehabt zu haben. Selbst als die beiden anderen ihr bei der Gegenüberstellung zuriefen,
»Geh, sag doch, wir haben's auch schon gesagt«,
blieb Seiser standhaft und brachte immer neue Alibis, die ihre Unschuld belegen sollten. Bevor sie kriminell wurden, hatte Carlotta Seiser als Kosmetikerin gearbeitet. Ferdinand Perler als Elektriker und Peter Fritsch als Programmierer mit einem überdurchschnittlichen Gehalt von 18.000 Schilling, umgerechnet über 5.000 Euro im Monat. Auf die schiefe Bahn geriet er erst nach einer Scheidung einige Jahre zuvor. Ihren nächsten Überfall beging die MP-Bande am 4. Februar 1977 in Wien-Hitzing. Sie überfiel eine Volksbank in der Feldeggergasse und erbeutete 64.000 Schilling. Schon am 16. Februar ging es weiter. Da raubten die Täter eine Bank in der Albert-Schulz-Gasse in Wien-Brigittenau aus. Ihre Beute 45.000 Schilling. Zufällig war gerade eine Schulklasse bei der Bank. Im Durcheinander verlor Perler die Nerven und wollte mit seiner Waffe losfeuern. Fritsch brüllte ihn an und so gab es diesmal keine Verletzten. Am 13. April 77 beging das Trio einen weiteren Raubzug in der Otterkringer Straße mit 490.000 Schilling Beute. Den bis dahin größten Gewinn machte die MP-Bande dann am 22. Juni 1977 in der Margaretenfelder Gasse. Dort raubten sie 2,8 Millionen Schilling, der Tresor war offen. Nur beim Überfall auf eine Bank am Margaretengürtel war Seiser nicht dabei. Mutmaßlich, weil ihre Mutter in der Nähe im 5. Bezirk wohnte und sie Sorge hatte, jemand könnte sie während des Überfalls identifizieren. Ansonsten aber wartete Carlotta Seiser immer in der Nähe des Überfallorts mit ihrem grauen Toyota. Davor fuhr sie die beiden Männer in einem gestohlenen Auto zu ihren Zielen. Nach dem Raub flüchtete einer der beiden dann mit ihr, der andere nahm ein Taxi. Angeblich flogen sie mit ihrer Beute mehrfach nach Südamerika, um das Geld dort in Edelsteine zu tauschen und die dann, zurück in Wien, wieder zu Geld zu machen. Für diesen Teil der Geschichte haben wir allerdings keine Bestätigung finden können. So oder so reichte den dreien ihre Beute nicht aus. Sie wollten mehr.
Im Sommer 1977 fiel der MP-Bande das Buch »Die Reichen und die Superreichen« von Georg Weiland in die Hände. Parallel war den dreien schon der Plan gekommen, mit einer Entführung das große Geld zu machen. Das Buch fand die Polizei später bei einer der Hausdurchsuchungen, bei denen unter anderem auch die 26 Sparbücher sichergestellt worden waren. Auf Seite 170 steckte noch ein Lesezeichen beim Kapitel über Leopold Böhm. Auf ihn hatten sie es eigentlich abgesehen, wäre er nicht auf einer Geschäftsreise gewesen. Schon im August begann das Trio, Leopold und Liselotte Böhm auszuspionieren. In einem roten Jaguar folgten sie Leopold bei seinen Arbeitswegen. Daher kam also die Verwechslung von Liselotte Böhm. Vielleicht waren sie nach der Entführung vor der Haustür in dieses Auto umgestiegen. 1976 hatte Peter Fritsch ein Geschäftslokal in der Zollgasse im 7. Wiener Bezirk gemietet. Die Besitzerin war die 82-jährige Angelika Pastnak, die auch über den Räumen wohnte. 39 Jahre lang hatte sie dort selbst ein Restaurant betrieben. Sie erinnerte sich an ihre Mieter Fritsch und Perla.
Sie waren so liebe, höfliche Herren. Nur zuerst, wie sie dort den Club Antique gehabt haben, war halt sehr viel Krach. Dann im Juli habe ich dem Herrn gesagt, jetzt kriege ich für 3 Wochen Besuch, da muss Ruhe sein, sonst gehe ich zur Polizei. Da hat er gesagt, dass sie sowieso alles isolieren wollen. Einmal ist er dann gekommen und von unten hat man Musik, aber nur noch sehr leise gehört. Er hat erklärt, dass er seinem Freund gesagt hat, er soll sehr laut aufdrehen. Sie haben die Isolierung ausprobieren wollen.
Tatsächlich hatten die beiden ein wegen Renovierung geschlossen Schild an den Eingang des Lokals gehängt und begonnen umzubauen. Vor der Haustür und im Innenraum installierten sie 2 Überwachungskameras, damit sie jederzeit beobachten konnten, wenn sich jemand näherte oder was ihre zukünftige Gefangene tat. Was sich rund um die Entführung der Liselotte Böhm noch abspielte, sollten nun die Geständnisse in den Einvernahmen zeigen.
Carlotta Seiser hatte nach tagelangem Schweigen in der Nacht zum Samstag im Sicherheitsbüro ihre Teilnahme an der Entführung gestanden. 2 Kriminalbeamte des Wiener Sicherheitsbüros hatten sie zu dieser Aussage gebracht, indem sie mit ihr zuvor über ihre Tierliebe, ihren Papageien und ihren Schäferhund sprachen und dass sie nach der Verhaftung für ihre Pflege gesorgt hätten.
Jetzt habe ich eine Sorge weniger. Bitte gönnen Sie mir eine kleine Pause. Ich erzähle dann alles,
sagte sie. Kurze Zeit später begann sie zu erzählen. Früher war sie einmal mit Peter Fritsch zusammen. Sie wäre unsterblich in ihn verliebt gewesen und hätte deshalb alles getan, was er verlangt hatte. Auch dann noch, als die Beziehung bereits auseinandergegangen und irgendwann nur noch Zweckfreundschaft war. Ihre Rolle während der Entführung war die der Kontaktperson. Sie überwachte Liselotte Böhm und sprach telefonisch mit ihrem Mann Leopold. Carlotta Seiser war in Deutschland aufgewachsen und sprach nach wie vor mit einem bundesdeutschen Einschlag. Zusätzlich dazu bemühte sie sich, vor Liselotte und während der Anrufe bei Leopold Böhm bewusst unwirsch aufzutreten. Man ging davon aus, dass sie damit versuchte, die radikale Attitüde der linksextremistischen Terrorgruppen zu imitieren und eine falsche Spur zu legen. Später sagte sie, dass sie ihren Text dafür von den anderen beiden diktiert bekommen hätte. Die Abmachung mit ihren Komplizen sah vor, dass sie 10% der Beute bekommen sollte. Schon bei ihren Überfällen hatten sie das Geld stets so aufgeteilt. Von ihrem Gewinn kaufte sie sich eine mit Brillanten bestückte Weißgolduhr und einen dazu passenden Ring. Nach der Entführung gaben ihr die beiden anderen allerdings nur ein Sparbuch mit etwa 500.000 Schilling, passwortgeschützt. Fritsch und Perla hatten vor, Österreich zu verlassen. Seiser wollten sie das Codewort zu ihrem Sparbuch erst geben, wenn sie fliegen würden. Aber daraus wurde nichts, wie wir ja schon wissen. Fritsch hatte sich von seiner Beute einen Range Rover mit Autotelefon gekauft, damals sehr luxuriös. Perla einen auffälligen Pontiac Firebird. Wenige Stunden vor ihrer Verhaftung hatte er damit noch einen Strafzettel wegen Falschparkens bekommen. Aber dem Kontrolleur war nicht aufgefallen, dass im Inneren des Wagens ganz offen Geldscheine herumlagen.
Mitte Oktober 1978 fand der Prozess gegen die MP-Bande statt. Es waren 9 Verhandlungstage angesetzt. Allerdings hoffte man auf einen schnelleren Ausgang. Immerhin hatten sich die 3 Angeklagten in fast allen Punkten schuldig bekannt. Carlotta Seiser meinte nun, Peter Fritsch hätte eine Tonbandaufnahme mit ihren Stöhngeräuschen vom Sex gemacht und sie damit zur Mithilfe an den Taten erpresst. Damit änderte sie ihre polizeiliche Aussage. Der so Beschuldigte hatte aber noch ein ganz anderes Problem, nämlich vor allem den Schusswaffeneinsatz gegenüber dem Geldbriefträger Jan Lugner, von dem eine polizeiliche Aussage vorlag. Vor der Polizei hatte Lugner zu Protokoll gegeben, der Täter hätte gezielt geschossen. Fritsch hingegen meinte, der Schuss hätte sich unabsichtlich gelöst.
Er ist zurückgewichen und ich auch. Dabei bin ich gegen eine Wand geprallt und habe in einer Art Reflexbewegung geschossen.
Das war ein wichtiger Unterschied, denn das Strafmaß könnte damit auf 20 Jahre oder lebenslang anwachsen. Ob die Waffe sich leicht lösen ließ, konnte aber niemand mehr untersuchen. Fritsch hatte sie damals in die Donau geschmissen. Peter Fritsch zeigte sich vor Gericht als intelligenter, kontrollierter Kopf der Bande. Ferdinand Perla eher als Mitläufer mit Hang zum Luxus. Carlotta Seiser als die ausgenutzte Komplizin. So zog Fritsch auch die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Gleich zu Beginn der Verhandlung gab es einen ungewöhnlichen Wortwechsel zwischen ihm und dem Richter. Denn der Angeklagte hatte es bei einem Aufenthalt im Wiener Sicherheitsbüro geschafft, aus einem Fenster im 2. Stock zu springen. Unter anderem deshalb soll der Prozess in den 3. Stock verlegt worden sein. Der Richter wollte wissen:
Ehrlich, Herr Fritsch, war das ein Fluchtversuch oder ein versuchter Selbstmord?
Fritsch meinte, es wäre ein Suizidversuch gewesen. Weitere Auswirkungen hatte das aber keine. Dann hob der Richter ein Stück Brotteig, gemischt mit Schuhputzpasta, aus dem Fritsch einen Revolver geformt hatte, und fragte, was er denn damit vorhatte.
Ich bin halt ein Bastler,
meinte er. Als Drittes sprach der Richter an, dass Fritsch in der Vergangenheit Morddrohungen gegen Carlotta Seiser ausgesprochen hatte und sagte, es läge ganz an ihm, wie der Prozess verlaufen würde. Je nachdem, ob er sich benehmen könnte oder nicht. Bei den folgenden Befragungen bestätigten Fritsch, Perla und Seiser im Wesentlichen, was bisher schon über ihre Dynamik bekannt war. Ferdinand Perla wäre während der Überfälle zur Rückendeckung dagewesen.
Als optisch-psychischer Punkt,
wie er das ausdrückte. Diese Taktik bestätigte Fritsch. Er hatte das in seiner Zeit beim Bundesheer so gelernt.
Kleinkrieg, Strategie, Überfälle auf Nahrungsmitteldepots, rascher Rückzug.
So beschrieb er ihr Vorgehen. Seiser hätte die Aufgabe gehabt, beim Abkassieren den Abtransport zu sichern.
Eine Frau mit 2 Männern im Auto ist unverdächtig.
Fritsch bestritt allerdings, ihr je gedroht zu haben. Sie hatte freiwillig mitgemacht. Und sogar 2 potenzielle Ziele, einen Juwelier und einen Geldboten der Neusiedler Papierfabrik, selbst ins Spiel gebracht. Ich habe das frei und ohne Hintergedanken erzählt, meinte sie. Die Aussagen wären nicht als Ziele gedacht gewesen. Das Tonband mit den Sexaufnahmen gab es zwar wirklich, aber Fritsch hatte sie nie zur Erpressung genutzt.
Es wäre nicht meine Art, da käme ich mir vor wie ein Lausbub. Wie kann man jemanden damit erpressen, der es selbst seinen Kunden vorgespielt hat?
Tatsächlich hatte man das Band in Carlotta Seisers Wohnung gefunden. Es war mutmaßlich sie selbst, die gern alles Mögliche auf Tonband aufnahm. Am Ende der Aufnahme befand sich auch ein Part, in dem Seiser selbst sprach. Da war sie betrunken, meinte die Angeklagte. Und Fritsch hätte ihr das Tonband erst nach der Entführung wiedergegeben, eingewickelt in Geschenkpapier. Von der Entführung hätte Seiser angeblich erst aus dem Fernsehen erfahren. Danach hatten die anderen beiden sie angerufen und ihre Hilfe verlangt. Sie sollte Essen, eine Decke und Kissen besorgen. Ich wollte ihr Los ein bisschen erleichtern. Es ist mir eh nicht gelungen, das weiß ich. Es war schrecklich. Ich war in der Scheißgasse und kam nicht mehr heraus. Ich hätte ihr alles geschenkt, sie hinausgetragen, wenn das möglich gewesen wäre. Dann hat mich Peter gezwungen, zu ihr hineinzugehen, die Terroristin zu spielen. Er hat mir den Text vorgesprochen. Die Frau Böhm war so entsetzt, dass sie gar nicht verstanden hat, was ich sagte. Ich war vor ihr der große böse Terrorist und Peter der Mini-Terrorist. Zu ihm hatte sie schon irgendwie Vertrauen. Sie war so entsetzt, als ich kam. Sie weinte und glaubte sicher, dass ich von der RAF bin.
Am nächsten Verhandlungstag trat Lieselotte Böhm in den Zeugenstand. Direkt bedroht im Sinne von, wenn er nicht zahlt, sind sie tot, wurde sie nie. Sie hätte trotzdem furchtbare Angst gehabt. Erst beim Umsteigen in den Jaguar, als man ihr den Mund zuklebte und die verdunkelte Brille aufsetzte. Dann, als sie in einer Garage in eine umgebaute große Eiskiste steigen musste, in der sie die Entführer dann in den schallisolierten Raum brachten. Dort war sie zuerst mit Ketten an Füßen und am Hals fixiert worden. Den Halsreif nahm einer der Entführer ihr aber schon nach wenigen Minuten wieder ab und später auch für eine kurze Zeit die Fußfesseln. Beides war zu unbequem und sie hatte sich einen Knöchel verknackst. Dann hatte Fritschi etwas zu trinken gebracht, einen Kamillentee. Einmal am Tag bekam sie eine Schüssel mit Wasser zum Waschen. Und sie bekam auch ihre Medikamente gegen ihre Migräneschmerzen. Ihr Essen sollte sie über einen Menüzettel aussuchen. Sie bekam Zeitungen zum Lesen und durfte fernsehen, wenn Fritsch da war, bei offener Tür.
Ich habe ihn immer gebeten, er möge die Tür offen lassen, wegen der Luft, und er hat es getan.
Was sie am meisten beschäftigte, war die Frage, wer ihre Entführer waren. Für gewöhnliche Verbrecher schien ihr die Höflichkeit nicht zu passen. Als dann Carlotta Seiser ihre Terroristinnenrolle spielte, war sie sich sicher.
Wenn ich etwas sage, wird ein Mitglied meiner Familie erschossen. Von diesem Zeitpunkt an war ich überzeugt, dass sie Terroristen waren. Ich war nicht zerstört, ich war zerbrochen.
Dann trat Leopold Böhm in den Zeugenstand. Tatsächlich hätte es über die gesamte Zeit nie direkt Kontakt mit ihm gegeben. Am Telefon hätte stets der Cousin seiner Frau, Franz, die Verhandlung geführt. Es gab Anweisungen in Telefonzellen in Döbling und Brigittenau. Die übrige Kommunikation lief über Briefe und ihre Antworten als Zeitungsannoncen, die sie mit dem Code Firma Schilling unterzeichnen sollten. Während der Entführung hatten die Entführer zunächst 100 Millionen Schilling gefordert und sich dann mit Böhm auf 27 Millionen geeinigt. Auch der verzweifelte Ehemann hatte die falsche Fährte mit dem terroristischen Motiv geglaubt.
Es sind Briefe gekommen, dass sie sich mit lächerlichen Summen nicht zufrieden geben würden. Sie würden dadurch als Terroristen unglaubwürdig werden.
Leopold Böhm konnte schließlich 23 Millionen Schilling und 3,7 Millionen Schilling in Valuten, also in anderen Währungen, zusammenbringen. Die Summe übergab dann der Cousin Franz an dem vereinbarten Versteck am Kilometerstein 19 an der Westautobahn. Die Info dazu fand er versteckt zwischen zwei Teerfässern. 20 Minuten musste er auf einer nahegelegenen Wiese warten, bis die Entführer das Lösegeld in ihren Wagen geladen hatten und weggefahren waren. Erst dann durfte auch er mit nicht mehr als 50 km/h zurückfahren. Während der Zeit der Übergabe in der Nacht vom Freitag auf Samstag hielt sich Leopold Böhm absichtlich versteckt und kam daher erst später als seine Frau nach Hause.
Ich hatte Angst, dass mich die Presse oder die Polizei entdecken könnte und dass man glauben würde, ich hätte das Lösegeld übergeben. Meine Frau sollte ungehindert freigelassen werden können.
Am 16. Oktober endete der Geschworenenprozess. Peter Fritsch wurde zu 20 Jahren, Ferdinand Perler zu 15 Jahren und Carlotta Seiser zu 8 Jahren Haft verurteilt. Die Geschworenen waren sich insgesamt einig mit der Anklage. Nur der Mordverdacht gegen Fritsch wurde nicht bestätigt.
Mit der späteren Bestätigung der Urteile verschwand die Entführung aus der kollektiven Wahrnehmung. Wenn es um Entführungen in Österreich geht, wird stets die Palmers-Entführung genannt. Über die 105 Stunden Angst von Liselotte Böhm spricht kaum jemand. Der wohl wichtigste Nachhall dieses Falls bestand in der Sicherheitsarchitektur des Staates. Im Zusammenhang mit den Entführungen Palmers und Böhm wurden die Kriminalbeamten-Einsatzgruppe und der Ausbau des Gendarmerie-Einsatzkommandos vorangetrieben. Letzteres gilt als zentrale Vorstufe des späteren Einsatzkommandos Cobra. Dass diese Konsequenzen im Recherchematerial ausdrücklich mit dem Jahr 1977 verknüpft wurden, zeigt, wie tief der Schock saß. Österreich reagierte also nicht nur auf ein Verbrechen, sondern auf die Einsicht, dass spektakuläre Entführungen und terrornahe Gewaltformen neue Strukturen erfordern können.
Und damit leiten wir charmant über in unseren Meinungspart. Katharina, lass mich diesmal dich fragen, was war für dich ungewöhnlich an dem Fall?
Ich habe das Gefühl, dass diese ganze Chronologie von dem Ablauf relativ klassisch war, wenn man an eine Entführung denkt. Und das möchte ich gar nicht so stehen lassen, weil wenn wir davon sprechen, dass etwas klassisch ist oder so, dann spielt es das auch immer runter. Das möchte ich in dem Fall natürlich nicht. Aber wenn man sich überlegt, wieso die Abläufe sind, was damit hineinkommt, wie man sich auch die Wirkung der Medien vorstellt und auch ja die Gefahr, die sie dann ausmachen können, dann passt es irgendwie in ein Muster, das man so im Kopf hat, finde ich. Es hat mich aber sehr gefreut, möchte ich gleich dazu sagen, wie dann doch der Umgang war, und das werden wir jetzt noch ein bisschen einordnen. Und positiv hervorheben möchte ich vor allem auch, wie die Böhms damit umgegangen sind. Also wie höflich die einfach blieben, wie nett die geblieben sind, auch mit Leuten, die ihnen gerade Dinge angetan haben oder ihnen Situationen erschwert haben, in einer unglaublich schweren Phase. Wie sie damit umgegangen sind, finde ich wirklich beachtlich, und da habe ich sehr großen Respekt vor.
Meinst du jetzt im Prozess, wie sie dann darüber gesprochen haben, oder währenddessen?
Insgesamt, das war einfach alles, was zumindest wir ja jetzt replizieren können, sehr sachlich und einfach professionell. Mir fällt gerade kein besseres Wort damit ein, aber sie sind einfach so unglaublich gut mit der Situation umgegangen.
Ja, also alles, was wir darüber wissen, deutet darauf hin, das sticht natürlich raus, so etwas, dass der Böhm vor seinem Haus die Journalisten hat, die da auf Neuigkeiten lauern und, wenn man so möchte, das Haus belagern, und dass er dann nicht rausgeht, sie beschimpft, sondern dass er rausgeht und ihnen, ich meine, es ist Dezember gewesen, Getränke bringt zusammen mit Nachbarn und belegte Brote, und halt versteht, die machen das ja auch nicht freiwillig. Keiner der Journalisten hat richtig, richtig Bock, da mitten in der Nacht zu sein, kurz vor Weihnachten, und nicht bei der eigenen Familie, sondern das ist halt ihr Beruf. Sie müssen halt da informierend zur Stelle sein.
Ja, genau. Und auch dieser Satz von Liselotte Böhm dann, dass sie wirklich mit einem Pressestatement quasi in ihr Haus gegangen ist. Da stelle ich mir einfach unglaublich krass vor, was sie da gerade durchgemacht hat. Sie kommt dann endlich nach Hause, dann noch nach dieser Tortur mit dem Taxi, dass da in dieser Nacht kein Wagen verfügbar war. Dann steht sie da irgendwie plötzlich alleine nach dieser bedrückenden Situation, kommt endlich zu Hause an und ist dann noch nett zu den Leuten und sagt: Hallo, ja, mir geht's jetzt gut, bitte lassen Sie mich jetzt mal in Ruhe, ciao, aber halt in sehr, sehr netten und diplomatischen Worten, bevor sie ins Haus geht, das meine ich so.
Ja, abgeklärt, könnte man auch sagen, ja. Das mit dem Taxi ist mir auch aufgefallen, und die Vorstellung, man ist dann nach einer Woche, man ist fix und fertig mit den Nerven, und dann ist die Taxizentrale besetzt, wenn man es dann halt einmal da wirklich braucht, das ist schon sehr, sehr tragisch. Zum Glück hat's ja dann doch schnell geklappt mit einem Taxi draußen, einem wilden Taxi quasi. Worüber wir, das haben wir beide ja uns gesagt, worüber wir noch kurz sprechen wollten, ist diese ganz besondere Dynamik, die dann vor allem im Prozess zwischen den Tätern und der Täterin geherrscht hat und die dann auch die Presse natürlich aufgenommen hat oder die gesamte Öffentlichkeit. Wir haben dann einfach aufgrund der Länge nicht alles an Zitaten, Berichten in die Folge reinnehmen können, sondern haben versucht, euch das bestmöglich zusammenzufassen. Aber ich glaube, es kommt rüber, dass wiederum die beiden Täter sehr viel besser aus der Sache rauskommen. Nicht im Urteil, sondern in der öffentlichen Wahrnehmung wie die Täterin.
Ja, irgendwie hat sie sich auf den letzten Metern da noch reingeritten, ist so mein Gefühl. Weil am Anfang auch dieses, dass ihre Kollegen ihr dann zurufen, komm, wir haben es eh schon gesagt, komm, sag's jetzt auch, so, dass sie sich da nicht überwinden kann. Und später wird aber noch so eine, ja, Räuberpistole draus, dass sie dann erpresst wurde und mit so delikatem Material dann auch noch. Und eigentlich hat sie das ja nicht freiwillig getan. Also wahrscheinlich wäre sie besser weggekommen, wenn sie auch einfach wie die anderen gesagt hätte, ja, wir sind jetzt aufgeflogen, wir waren das, war doof.
Was mir untergekommen ist bei der Recherche, was wir eben wie gesagt nicht reingenommen haben, ist, dass ganz oft auch in der Berichterstattung die Carlotta einsortiert wurde, als die ist so herrisch und so nüchtern und alles von ihr klingt so vorgelesen und so steif und deswegen glauben wir ihr das alles nicht. Und die beiden anderen, das waren die, ach, die geben das doch zu, das sind irgendwie doch charmante junge Männer. Und es hat sich so ein klassisches Rollenbild aufgetan in meiner Sicht, wo natürlich die Frau, die vielleicht mit einem sehr harten Akzent spricht, die sich Statements zurechtlegt, weil sie es richtig machen möchte, könnte man ja auch so interpretieren, dass die in der Sache nicht wegkommt. Und bei den Männern ist es so, ach, das sind doch die Netten. Das sind doch diejenigen, die der Frau Böhm da das Essen hingebracht haben oder Zeitungen und so weiter und so fort. Und die Carlotta, das war ja die Terroristin. Ja, aber das war ja die Rolle, die ihnen die anderen beiden aufgedrückt hatten. Das musste sie so spielen. Und ich fand schon interessant, dass sich das so in der Wahrnehmung weitergetragen hat und sie einmal so geframed aus dieser Nummer nicht mehr wegkam und letztendlich als, wenn auch jetzt wie gesagt nicht im Urteil an sich, aber in der Wahrnehmung gefühlt schlechter rauskam als die anderen beiden.
Sie hat die Rolle aber natürlich auch angenommen.
Natürlich, genau.
Und aber sie äußert selber, dass ihr das nicht angenehm war und dass ihr das auch alles sehr, sehr leid tat und dass sie gerne etwas getan hätte. Aber dann hätte sie halt auch etwas tun müssen.
Ja, und damit hast du genau die Argumentation, die viele da haben. Aber was wir nicht vergessen dürfen, und da sind wir uns beide einig, ich greife jetzt nur mal als Erster auf, ist, dass zumindest in diesem Fall, aber ich erinnere auch viele andere aus aller Welt, aus allen Zeiten Entführungsfällen, dass dann die Entführten beschreiben, wie sie behandelt wurden. Und wenn sie dann beschreiben, dass sie nicht so schlimm behandelt wurden, wie sie gedacht hätten, wo sie doch von Terroristen vermeintlich entführt wurden in diesem Beispiel, sondern man hat ihr ja sogar die Fesseln abgenommen und sie hat ja sogar eine Schüssel Wasser am Tag bekommen und sie durfte Fernsehen, dass man dann plötzlich das Gefühl hat, Moment mal, das sind ja total nette Entführer. Aber nur weil die Entführer sie nicht verbal die ganze Zeit beschimpfen oder physisch schlagen, darf man ja nicht herunterspielen, dass sie die Lieselotte Böhm, dass sie ihr ja doch eine Form von Gewalt angetan, sie über fünf Tage festgehalten haben. Und dagegen sollte nicht stehen, dass sie ja quasi weniger schlimm entführt hätten als andere.
Vor allem die Menükarte ist uns da aufgefallen, weil meine konkrete Frage an Hubertus war wirklich, sie haben ihr eine Menükarte gemacht?
Und naja, das darf man nicht falsch verstehen. Also die Menükarte ist eher ein, hier hast du einen Zettel, auf dem stehen 3, 4, 5 Gerichte, kreuz halt an, welches du möchtest.
Natürlich, ja, aber es gibt eine Auswahl von 3 bis 4 Gerichten, bei denen man, also genauso wie die Schüssel Wasser, hättest du einfach ein Laib Brot reinhauen können.
Ja.
Deswegen, das ist genau das, was du beschreibst und genau das, was dann nicht hängen bleiben soll, ist eben, wow, ist das nett, weil mich hat es am Anfang wirklich gefreut, wie man da mit ihr umgegangen ist und dass man auch auf ihre Wünsche ja ein Stück weit eingegangen ist, was nicht selbstverständlich ist, was aber trotzdem nicht heißt, dass es eine nettere Entführung war als andere. Also das ist genau dieser Zwiespalt, den ich ganz zu Beginn meinte und den Hubertus jetzt gerade erklärt hat, dass einige Aspekte davon sind, oh Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert und dass diese Erleichterung bei uns dann darin mündet, dass wir sagen, oh ja, Gott sei Dank, es hätte ja schlimmer kommen können.
Ja, genau, ja. Man darf nie vergessen, dass auch in dem Fall für die Entführer, die ja so weit gegangen sind, ist die Entführte, das Entführungsopfer, ist ihre Ware. Natürlich haben sie ein inhärentes Interesse daran, dass diese Ware in bestmöglichem Zustand ist, weil damit müssen sie ja handeln können.
Ja, und dazu kommt eben diese psychische Seite. Und da haben sie schon mit Sachen gedroht, wo die Frau Böhm nicht einschätzen konnte, ob das stimmt oder nicht. Also diesen Terroraspekt zu spielen und dann eben auch zu sagen, es geht hier nicht nur um dich, wir haben dich zwar jetzt in unserer Gewalt, aber wenn du was falsch machst, dann werden wir jemanden aus deiner Familie erschießen. Das ist große psychische Gewalt, die da auch geherrscht hat.
Ja, und das war übrigens sehr smart von den Entführern oder von dem Trio, weil A ist diese Nummer ja auch wirklich aufgegangen. Alle haben geglaubt, sie sind Terroristen und das passt ja in die Zeit, in diesen Linksextremismus, der damals herrschte, oder diese Gewaltverbrechen in der Szene, die so eskaliert sind. Das haben sie schon sehr schlau so gesetzt und in die Köpfe da reingebracht.
Und was diese psychische Gewalt angeht, da können wir auch nochmal zurückspringen zu unserer Bankraubfolge. Das waren ja mehrere Aspekte, die da reingekommen sind, mehrere Fälle, von denen wir damals berichtet haben. Und da ging es ja auch darum, es ist kein Blut geflossen in dem Sinne. Aber es gibt Leute, die sind dadurch arbeitsunfähig geworden zum Beispiel. Die haben
angedroht bekommen
zum Beispiel, dass sie, ich krieg's gerade glaube ich nicht mehr komplett zusammen, aber da war doch was mit, sie haben irgendwie die Füße in Wasser gestellt und haben so getan, als wenn die mit Strom verkettet wurden.
Nein, ich weiß es noch, darf ich es aufklären? Ja. Es war quasi genau andersrum. Sie haben ihnen die Augen verbunden und sie dann überschüttet mit einer Flüssigkeit. Im Nachhinein war das nur Wasser, haben aber so getan, als wäre es Benzin und sie würden sie gleich anzünden. Und dann war dann.
War das nicht mit Strom und Wasser?
Nein. Das war Benzin, also war halt vermeintlich Benzin oder irgendeine brennbare Flüssigkeit. Letztendlich ist es aber egal, weil der Punkt, um den es dann geht, ist, dass nicht hängen bleiben darf, ja, mein Gott, das war halt nur Wasser, war ja quasi ein Scherz, sondern im Zweifel haben diese Leute für immer, wenn sie irgendwo dann eine komische Wasserberührung haben, haben sie ein Flashback zu diesem, oh Gott, damals wäre ich fast verbrannt worden, weil war ja quasi Benzin.
Und das darf man einfach nicht unterschätzen bei dem ganzen Druck, der da auch herrscht und was das für diese Leute bedeutet, egal ob die jetzt körperlich angegriffen werden oder nicht.
Wen es interessiert, das nochmal nachzuhören, das war übrigens unsere Folge 38, Schnelles Geld.
Und mit den Tätern kommt noch eine andere Frage. Wir haben das für uns gelistet als das große Brillenmysterium. Und zwar hat ja die Lieselotte am Anfang eine Brille aufbekommen, die so verklebt war, dass sie natürlich nicht sehen konnte, weil die Täter wollen natürlich nicht erkannt werden. Jetzt gab es zwischendrin aber die Szene, wo gesagt wurde, mit offener Tür und so weiter konnte sie sogar fernsehen. Und da sind wir nicht ganz schlau geworden aus den Sachen, die wir uns vorlagen, ob sie die nun die ganze Zeit tragen musste oder nicht. Ich würde aber behaupten, die Leute, die das gemacht haben, werden schon darauf aufgepasst haben, dass sie sie nie direkt gesehen hat. Also vielleicht hat man da irgendeinen Workaround gefunden, dass sie dann die Brille abnehmen durfte, sobald die Personen aus dem Raum waren oder so, weil sie ja auch gesagt hat, sie konnte die gar nicht beschreiben. Aber das ist auf jeden Fall das Brillenmysterium.
Das war dir nochmal wichtig zu erwähnen, oder? Das hast du extra aufgeschrieben, das Brillenmysterium, darüber möchtest du sprechen.
Weil ich das gerne thematisieren wollte.
Ich verstehe.
Wie siehst du das denn?
Ich sehe das gar nicht, weil es wird genauso gewesen sein. Sie wird die Brille halt abnehmen dürfen und dann durfte sie natürlich dann auch fernsehen. Niemand hat sie gezwungen, mit einer zugeklebten Brille fernzusehen.
Naja, du sagst das jetzt so, als wäre das eine blöde Annahme von mir. Aber ich denke halt in die Richtung, die haben sich ja sehr viele Gedanken gemacht. Die haben ja sich überlegt, wie sie dann verpflegen, wer welche Rolle einnimmt und so. Deswegen kommt mir dieses Brillenmysterium einfach wie eine Lücke vor in diesem Gedanken.
Nein, das ist natürlich gar nicht blöd gemeint, aber ich denke, wir wissen es halt einfach nicht genau, weil wir dazu keine Informationen gefunden haben. Deswegen kann ich es jetzt nicht oder können wir es nicht endgültig aufklären. Ich finde es aber auch gar nicht so relevant, weil der Punkt ist, sie kann sich danach nicht mehr wirklich an die Täter erinnern, an ihr Aussehen. Sie hatte ja auch diese Jaguar-Verwechslung dann, die wir auch nicht restlos aufklären können, ob sie jetzt in ein anderes Auto umgestiegen ist oder nicht. Ich denke mir aber auch, dass in so einer Extremsituation wahrscheinlich der Kopf die ganze Zeit rast und man einen ganz seltsamen Tunnelblick bekommt. Das ist jetzt nur Spekulation, weil zum Glück wurde ich noch nie entführt. Aber ich denke mir, da kommt natürlich vieles durcheinander.
Das kann man ja im Alltag auch mit so Gedankenexperimenten prüfen. Wenn man zum Beispiel mal überlegt, ich bin jetzt gerade durch die Stadt gelaufen, ich versuche das manchmal und scheitere kläglich. Und kann ich mich jetzt noch dran erinnern, an wem ich vorbeigekommen bin? Oder wenn eine Person einem auffällt, weiß ich noch, wie ich die beschreiben kann? Und ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens in der Gegend rumgelaufen bin, aber habe genau das eben erklärt. Und dann war so, ah ja, die Frau da gerade hatte doch was Grünes an. Nein, das war doch was Blaues. Und dann waren wir schon zu zweit und konnten uns nicht auf eine Version einigen. Und genau das ist ja bei Aussagen auch das Problem, dass ich das sehr unterscheiden kann. Und dementsprechend würde ich dazu stimmen, was du gerade sagst, dass das in so einer besonderen Situation natürlich nochmal ganz anders ist.
Ja, aber es ist ein schöner Abschluss für unsere Folge.
Okay.
Dann, Katharina, mach uns doch bitte deinen gewohnten schönen Rausschmeißer. Wo findet man uns abseits unserer Folgen?
Diese Folge mag vorbei sein, aber wenn ihr noch weitere Informationen haben möchtet, dann schaut doch mal auf Social Media vorbei. Wir sind aktiv auf Facebook und Instagram als True Crime Austria und ihr könnt uns Nachrichten schreiben unter hinweise@truecrimeaustria.at per Mail. Außerdem findet ihr in den Shownotes auch noch unsere Unterstützerplattformen. Das sind Patreon, Steady und ein Direktlink zu PayPal. In den Shownotes sind natürlich auch die Social-Media-Kanäle zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.